Das Konzept von dem Buch war letzten Endes, dass es ist, wie wenn du in einen Zug steigst, der bergab fährt und der wird dann immer schneller und du als Leser denkst, der Wagen kracht endlich. Das ist so ein bisschen der Thrill, den man als Leser erleben sollte. Also ich habe dieses Gefühl, also ich habe versucht zu beschreiben, dieses, wie es immer unangenehmer oder immer schneller wird und immer mehr sich überschlägt.
Oli Lust, Autorin und Zeichnerin der Graphic Novel »Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens«. Das über 400 Seiten dicke autobiografische Comic spielt im Spätsommer 1984. Es handelt von zwei 17-jährigen Mädchen aus der Wiener Punkszene, Edi und Uli, beide der Wirklichkeit aus den Tagebuchaufzeichnungen von Uli Lust nachmodelliert. 1984 schreibt sie etwa in einer Notiz an sich selbst: Was ist der langsamste Selbstmord? Geboren zu werden und abzuwarten, bis es vorbei ist.
Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die Geschichten gerne erfinden, weil, also zum Beispiel am Beispiel dieser Geschichte, wenn ich sie erfunden hätte, dann würde ich die ganze Zeit den Kopf schütteln und sagen, wieso macht die sowas, wieso denkt die sich sowas aus? Also die Wahrheit ist so herrlich absurd oder unangenehm absurd, dass man sie so hätte nicht erfunden können.
Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens versucht, die Scheiß-drauf-Mentalität, den Hunger nach einem intensiven Leben im Hier und Jetzt in dynamischen Schnitten und drastischen Wortbildkombinationen zu rekonstruieren. Dafür verzichtet Uli Lust darauf, eine allwissende, psychologisierende Erzählerposition, um den Geist einer Jugend einzufangen, der sich in den besetzten Häusern der frühen 80er Jahre in Wien herausbildete. Das Spießertum, der Stillstand und das bequeme Leben, das waren die Feinde. Keine Schönheit ohne Gefahr, hieß damals einer der Slogans von den einstürzenden Neubauten. Gefahren, gesuchte Gefahren, gab es während der tatsächlichen Reise nach Süditalien, die dem Comic zugrunde liegt, mehr als genug. Denn die beiden 17-Jährigen trampen ohne Geld nach Süditalien und müssen sich dort nicht nur mit dem Machismo, sondern auch mit der Mafia herumschlagen. Dazu kommen Heroin, Prostitution und Vergewaltigung. Kurz, das ist die Reise, vor der euch eure Eltern immer gewarnt haben. Im Comic aber ist das nur eine düstere Seite der Medaille. Der Rest ist Abenteuer, Neugier, Lebenshunger, Spaß. Hört nun ein Gespräch mit Uli Lust, die heute als Comicautorin in Berlin lebt, über ihre autobiografische Tour de Force namens »Heute ist der letzte Tag deines Lebens«. Und das ist Jill Scott-Heron aus dem neuen Album I'm New Here, Me and the Devil. Time to go. Me and the devil. Jill Scott Heron ist wieder da. I'm new here. Wien 1984. Eine Stadt, die im Sommer die zwei jungen Mädchen zu öd wird. Oder warum gehen die überhaupt weg? Warum wollen die in den Süden trampen?
Na, wir haben irgendwie unsere Wohnungen abgestoßen. Irgendwie hat sich so ergeben, dass wir unseren Wohnungsschlüssel verloren haben und dann haben wir halt auf der Straße gelebt. Also es ist so halt ein relativ gegenwartsbezogenes Leben, man plant nicht in die Zukunft und wenn der Wohnungsschlüssel weg ist, dann zieht man halt einfach irgendwo anders ein und irgendwann sind wir bei der letzten Wohnung auch wieder rausgeflogen und saßen auf der Straße und es wurde kalt und kälter und dann dachten wir, wir gehen jetzt einfach in den Süden, wo es wärmer ist. Wir überwintern in Italien und ich war sowieso noch nie am Meer und deswegen hatten wir uns da gedacht, wir fahren da jetzt einfach mal hin. Wir haben uns da vorgestellt, dass wir heute losfahren und morgen da sind und dann liegen wir am Meer am Strand und lassen uns die Sonne auf den Bauch scheinen. Das war so circa unser Plan.
Aber als er dann nach Italien kommt, mühselig über grüne Grenze mit Autostopp und so alles Dinge, die heute eigentlich kaum mehr gemacht werden, lustigerweise, ist nichts mit Strand liegen.
Nein, ich habe festgestellt, dass das Meer total langweilig ist. Ich hatte so
nur eine Projektion natürlich,
ja,
so
genau,
aus Wien
genau.
Heraus. Ne?
Also meine Eltern sind immer mit uns wandern gegangen in die Salzburger Wälder und Bergsteigen und so Zeug. Und dann hatte ich immer diese Idee von diesem Urlaub am Strand. Das ist so da, und ich dachte immer, da ist dieses ekstatische Erlebnis mit Sonnenuntergang und Wellen und ich weiß nicht, was alles, wie man sich das so vorstellt. Und als ich dann dort war, dann war da einfach nur so ein graues, großes Wasser. Sah halt aus wie ein Riesenteich. Es war ein bisschen kühl, es war fad.
Und wenn man 17 ist, ist Langeweile das Allerschlimmste, das, was man natürlich auf jeden Fall vermeiden muss.
Manchmal werde ich gefragt, was machen die eigentlich, warum machen die das? Das ist ja total unangenehm und so. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man in Bewegung bleibt und denkt, jetzt gleich erlebe ich was oder es ist eine seltsame, abenteuerliche Situation, das findet man viel, viel angenehmer als einfach nur Stillstand, Langeweile. Und man hält ja auch so wahnsinnig viel aus als Jugendlicher und diese starke Emotionalität, die man da bringt, die ist auch ein bisschen vermischt mit Schmerzlust. Also wenn irgendwas wehtut, dann ist das nicht wirklich tragisch, sondern
Hauptsache intensiv empfinden ist besser als weniger oder so. Ne?
Genau, ja. Genau.
Vielleicht kannst du diese Reise mal ganz kurz beschreiben. Also in Österreich ging es ja wahrscheinlich noch relativ leicht. Also bis an die Grenze kommt man relativ einfach. Aber wie ging es dann weiter?
Ich würde es umgekehrt beschreiben. In Österreich war es gar nicht so leicht, autostoppermäßig mitgenommen zu werden. Besonders die Steiermark und Kärnten war ein Problem.
Ah,
und sobald wir nach Italien gekommen sind, haben dauernd irgendwelche Typen uns mitgenommen.
Aber natürlich auch dann eher in Erwartung, man muss es jetzt so stereotyp sagen, mit Erwartung einer Gegenleistung.
Nein, eigentlich
oder?
Nicht, mit der Hoffnung
oder
auf
mit
eine
Hoffnung,
Gegenleistung.
Ja.
Und nun war es so, also die haben uns alle mitgenommen und natürlich, die sind zwei junge Mädchen und finden die attraktiv und müssen natürlich versuchen, bei uns zu landen. Und nun war es so, dass meine Freundin, deren Hobby war Vögeln, also die hatte eigentlich kaum andere Interessen und wenn ich mit der unterwegs war, dann war es halt einfach so, dass man dauernd in irgendeinem Hotel oder in irgendeinem Haus von irgendeinem Typen gelandet ist. Ich schätze mal, im Norditalien hätten die das nicht zwangsläufig erwartet. Aber wie gesagt, das war diese Zeit nach der sexuellen Revolution und vor AIDS. Das heißt, man war unglaublich liberal und ich habe damals gedacht, ich kann jetzt nicht einfach immer Nein sagen, das ist uncool. Ich habe es dann irgendwann doch gelernt. Mangel, wegen dem Überangebot, das hätte. Aber meine Freundin fand es super, die fand es richtig cool. Deswegen, wenn dann in den Kritiken immer steht, dass wir Übernachtungen dass wir dafür Liebesdienste geleistet haben, das sehe ich nicht so. Das war das waren keine Dienste. Außerdem war es viel anstrengender, Nein zu sagen, als sich einfach hinzulegen. Und man hat ja nicht viel gemacht.
Soweit Uli Lust über ihre Reise mit ihrer Freundin Edi nach Süditalien, die Reise, die dem Comic Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens zugrunde liegt. Das war 1984 und 1985 kam eine Platte raus, die den Geist dieser Zeit nicht nur für Uli Lust ganz gut einfing, The Fall und This Nation's Saving Grace, das ist das Schlussstück daraus, Cruisers Creek.
What really went on there? We only have this excerpt. There's a party going on down around here, Christmas Creek, yeah. Watch your shirt tails flapping in the wind, sidewalk running. See the people hold you from the back, hat boaters tilting.
Am Anfang in Verona, dann Rom. Warum hat das nicht gereicht? Warum musste es immer weiter in den Süden gehen?
Weil es Winter wurde, es wurde immer kälter. Das war dann schon in den September hinein und dann fing es in Rom zu regnen an. Und wenn man auf der Straße lebt, ist das die Witterung einfach ein Punkt. Und wir dachten, dass man, also das, es gibt in Italien ganz viele so Jugendgruppen, so Jungsgruppen, natürlich keine Mädchengruppen, die durchs Land ziehen. Die ziehen im Sommer nach Florenz, Verona, Mailand und im Winter nach Palermo. Das ist so eine Dynamik und da sind wir so ein bisschen mitgeschwommen.
Als ihr in den Süden kamt, was hat sich da für euch verändert?
Also ich habe das im Comic auch ein bisschen beschrieben am Anfang. Das Autostoppen, wie gesagt, wurde immer leichter, als wir in Italien waren. Und dann so ab Mitte Italien, ab Rom, dann haben die Leute angefangen zu pfeifen, wenn wir vorbeigegangen sind. Und die Typen haben uns immer mit den Blicken gefolgt und so. Und das fanden wir am Anfang, also Edi vor allen Dingen, meine Freundin, fand das toll. Ne? So endlich die Diva zu sein am Laufsteg und alle bewundern sie und alle schauen ihr nach. Und irgendwann kippte diese Stimmung. Dann war das nicht mehr so ein bewunderndes Nachpfeifen, sondern das war ein unglaublich schamloses Starren. Das Verhalten von Frauen, das hat sich auch verändert dort. Also für die Männer dort war das extrem ungewöhnlich, wenn eine Frau ihnen ins Gesicht geschaut hat, dann meinten die, ah, die will was von mir, die flirtet mit mir. Also kannst du als Frau einfach nicht ganz normal dein Gesicht heben und irgendwo hinschauen, weil dauernd sich jemand davon sofort animiert fühlt, zu denken, du hast ihn jetzt angesprochen direkt quasi. Also du kannst eigentlich nichts machen, während du darfst überhaupt keine Geste, keine Präsenzgeste machen. Und die Typen allerdings, die dürfen starren. Die dürfen dich anglotzen ohne Ende und miteinander reden und auf dich zeigen und dir auf den Busen starren. Und
nun wart ihr damals ja um die 17. Jetzt wäre ja eine normale Reaktion oder das, was wahrscheinlich viele sagen würden, ja gut, dann dreht man einfach um, wenn einem das zu viel ist und fährt zurück. Ja, ist das, aber weitergefahren.
Ja, ich finde diese Annahme immer so ein bisschen doof, weil wenn ich jetzt auf Abenteuersuche bin als junges Mädchen, dann drehe ich nicht um, sobald es irgendwo Schwierigkeiten gibt. Das ist der erste Punkt. Das wäre einfach inkonsequent. Und der zweite Punkt ist der, dass wir als Punks in Wien auch immer angeglotzt worden sind. Das heißt, ein bisschen konnten wir auch damit umgehen, dass man das einfach ignoriert und wegsteckt.
Außerdem ist es ja auch nicht ganz unattraktiv, so eine Außenseiterposition zu haben. Ja. Oder nicht nur schrecklich, ne?
Nicht nur. Es war dann blöd, als ich ganz alleine in Sizilien war und die Typen ja wirklich unglaublich aufdringlich waren. Da habe ich dann doch, also dann fand ich es schon ziemlich schrecklich, weil das Blöde war, man konnte ja auch nichts sagen, die haben einem einfach nicht mehr zugehört. Die haben dann nur mehr das, also tatsächlich, das ist genau so dieses, du bist ein Sexobjekt und wenn du sprichst, hört dir keiner zu. Wenn du irgendein falsches Wort sagst, wird das immer als Einladung betrachtet. Du bist vollkommen handlungsunfähig und das fand ich doch nicht mehr ganz so gut. Und dann macht man diese typischen Strategien, dass man sich einen einzigen Freund sucht und der beschützt einen dann und dann ist man für die anderen sozusagen besetzt. Also man kippt ganz schnell in so unglaublich dumme, patriarchalische Systeme hinein. Und
also es war ja gleichzeitig auch doch ziemlich herb auch. Ne? Es kam auch zu einer Vergewaltigung, die dann aber nicht so empfunden wurde. Zumindest in dem Comic wird das so dargestellt, wie man das üblicherweise als so traumatisierend darstellt. Also in dem Comic wird zum Beispiel geschrieben, so, ich wurde jetzt vergewaltigt, jetzt müsste ich doch eigentlich einen Waschzwang entwickeln, aber komischerweise nicht. War das tatsächlich so?
Ja, genau. Also ich erzähle das halt, also ich versuche das relativ ehrlich nachzuerzählen, weil es geht ja auch darum, den Frauen eine Stimme zu verleihen, die sowas erleben. Und natürlich ist es eine bedrückende Situation, aber ich habe damals genauso reagiert, wie das ganz viele Mädchen tun, dass sie nämlich annehmen, im Prinzip sind sie auch ein bisschen selber schuld, wenn ihnen das passiert. Man sagt einem ja als Mädchen dauernd, das ist gefährlich, geh da nicht hin, geh nachts nicht raus alleine und wenn dir was passiert, bist du selber schuld. Dass das eine vollkommen absurde Annahme ist, das steht jetzt auf einem anderen Zettel sozusagen. Weil letzten Endes sind natürlich die Männer schuld, weil die. Aber ich habe damals klassisch reagiert und ich schätze auch ganz viele Leute, die das Buch lesen, werden sich das denken und sagen, naja, wer ist halt heimgegangen.
Now.
Du bist dann aber noch weiter in so süditalienische Verhältnisse verstrickt worden, wo auch die große Familie regiert, die Mafia. Wie hat sich das entwickelt?
Ja, also ich habe dann meine Freundin, die hatte ich kurz verloren gehabt, die habe ich wieder getroffen in Palermo. Und nachdem ich vorher quasi freiwillig war für diese ganzen Typen, war es toll, meine Freundin erstens wieder zu treffen und zweitens hatte die mit dem Mafiosi dort, also sagen wir mal so, man hat das Interesse von allen Männern dort geweckt und die Alpha-Männchen dort sind natürlich die Mafiosi und die haben sich extrem interessiert für uns beide, beziehungsweise vor allen Dingen für Edi. Und dann stand sie sowas wie unter ihrem Schutz und auf dem Mafiamarkt, wo der Capo von der örtlichen Mafia was das Sagen hat, Da hat uns einfach niemand mehr belästigt. Da hieß es dann, okay, die stehen unter dem Schutz vom Capo und die habt ihr jetzt in Ruhe zu lassen. Das heißt, die haben uns, das ist das typische Beschützending. Ne? Und letzten Endes war die Mafia für uns ungefährlicher als diese streunenden Jungs am Strand, weil die Mafia ein Gesellschaftssystem auch ist. Die haben sich selber mit so einem komischen, mit ihren Ehrenkodexen und Vorschriften in Schach gehalten.
Du beschreibst eine Situation, die schon ein bisschen mulmig wirkt, eine so eine Nacht, um es mal harmlos zu formulieren, in einer Villa, in einer Luxusvilla eines Mafia-Bosses, die dann lustigerweise eben auch Sopranos-mäßig spießiger ist, als man glaubt. Das ist dann halt nicht so James Bond-mäßig, sondern doch eher hängen halt irgendwie die Spielzeuge herum oder sowas. War das tatsächlich so?
Es war eine irrsinnige Enttäuschung. Also ich meine, natürlich ist es Irrsinn. Man geht nicht zur Villa, man lässt sich nicht von irgendeinem Mafioso in seine Villa einladen. Und das war eine sehr gefährliche Situation eigentlich. Aber meine Freundin wollte halt unbedingt diese Luxusvilla sehen und wir haben uns weiß Gott was vorgestellt, was wir da jetzt sehen würden. Und dann stellt sich heraus, es ist einfach nur so ein spießiges Großbürgerhaus, total langweilig und überhaupt diese ganze Mafiosi, die waren sowas von unglamourös, das war schon erstaunlich.
Also schon eher ein Blick auf die Mafia, der so eher an Filmen geschult ist, wie Gomorra zum Beispiel, als der Pate.
Gomorra hat dieselben Wurzeln wie mein Buch, allerdings wenn man Gomorra liest, ist die Mafia heute, die ist sehr viel gefährlicher, als sie damals war, beziehungsweise...
Warum?
Naja, das hat er auch ganz gut beschrieben, dieser Mafiosi, mit dem wir zu tun hatten, dieser Capo, das war der Sohn seines Vaters, der konnte nur Sizilianisch, kein Italienisch, der konnte nicht lesen und nicht schreiben, weil die Lehrer in der Schule Angst vom Vater hatten und deswegen hat der Sohn einfach nichts lernen müssen und ist letzten Endes relativ blöd geblieben, hat aber diesen wichtigen Posten übernommen. Und die jungen Mafiosi heute, die sind auf Managerschulen gegangen und die sind extrem international orientiert. Also die Mafia ist möglicherweise ruhiger geworden, aber hat sich letzten Endes enorm ausgebreitet. Also
weil es die Kinder mal besser haben sollen.
Nein, die haben einfach dazugelernt. Die haben einfach dazugelernt. Und das kapitalistische System ist ja sowieso relativ mafiös. Da gibt's nicht, also es ist kein Wunder, dass sie da den Fuß relativ schnell reingekriegt haben. Man muss Gomorra lesen, das Buch.
Diese Naivität, die ihr da an den Tag lebt mit 17, 18, die schützt ja dann auch in gewisser Weise auch. Das hätte ja wirklich auch anders ausgehen können, also im Sinn von, man kommt eben nicht mehr raus oder so, weil man sich da zur Wehr setzt, oder?
Ja, das war wirklich eine sehr gefährliche Situation und im Nachhinein, also beim Zeichnen habe ich gedacht, unfassbar, wie dumm und wie grauenhaft. Und das habe ich aber auch dort damals schon begriffen. Das war eine der wenigen Situationen, wo ich wirklich sehr viel Angst hatte. Aber punkto Naivität würde ich vielleicht gerne mal was sagen. Und zwar, natürlich waren wir extrem naiv und haben Dinge gemacht, die man nicht machen darf und soll, aber das war auch zum Teil Programm. Also es ist ein bisschen so wie diese Simplicissimus-Geschichte. Du gehst los, du willst niemandem was Böses, du willst nur Spaß haben und man versucht so geradlinig auf die Leute zuzugehen wie nur möglich. Und wie die Leute dann auf dich reagieren, das ist wieder eine andere Sache. Also nicht nur wir hatten die Freiheit, uns zu entscheiden, was wir tun können, sondern auch unsere Gegenüber hatten immer die absolute Freiheit, sich wie Arschlöcher zu benehmen oder eben sehr, sehr gut.
Ich hab die Lust am Reimen verloren und ich sitz da und seh dem Wasser zu und wart ab, bis der Zorn verraucht und wart ab, bis der Zorn verraucht. Und ich komm nirgendwo her und ich geh nirgendwo hin. Und du verstehst einen Scheiß, und du verstehst einen Scheiß. Jetzt sag nicht, dass du mich gar nicht verdienst. Das macht es auch nicht besser, du Menschenfresser. Das kann gar nichts sein, aber manchmal stirbt auch ein Prinz wie ein Schwein. Und jetzt sag nicht, dass du mich gar nicht verdienst, das macht es auch nicht besser. Du bist die wunderbare Schaufensterpuppe. Wir sind die trojanische Bauchtänzergruppe. Du bist die wunderbare Schaufensterpuppe. Wir sind
einem 450-Seiten-Comic, der eine ziemlich dichte Geschichte erzählt, dieser Reise. Es kommen kaum andere Frauen vor.
Ja, das ist ein bisschen schade. Es gab eine Szene in Klagenfurt, die musste ich rausschmeißen, weil es zu lang wurde. Da hat uns eine Frau mit dem Auto mitgenommen und dann Essen gezahlt. Also die hat uns zu Hause bei sich ein Frühstück gemacht und uns 20 Schilling geschenkt und wir durften duschen bei ihr. Also es gab auch nette Erlebnisse. Allerdings, wie gesagt, das war eine Klagenfurtnerin. Und dann... ja, die eine Frau in Rom, die mir ein Zimmer im Klosterheim vermitteln wollte, gab es da noch. Und in Sizilien haben sich die Frauen von uns ferngehalten.
Weil sie eine ähnliche Einschätzung von euch hatten wie die Männer? Also weil das dann auch heißt, okay.
Natürlich, ja. Klar. Es gab
man
ein
hält
Buch,
sich dann daran. Ne?
Es ist ein Jahr später ein Buch erschienen, ich wollte Hosen von Laura Cardella, also einem sizilianischen Mädchen, das... irrsinnig darunter gelitten hat, dass es keine Hosen anziehen durfte. Und man ist wahnsinnig schnell verurteilt. Man kann als Mädchen eigentlich keinen falschen Schritt machen, ohne eine Schlampe zu sein und aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Das heißt, für die Frauen dort oder die jungen Mädchen wäre es brandgefährlich gewesen, mit uns Kontakt aufzunehmen, weil sie sofort quasi der Schmutz von uns auf sie übergeht. Und wir wollten dort nicht unbedingt leben, aber die schon.
Heutige 17-, 18-Jährige denken vielleicht viel eher an so eine mittelbare Zukunft, ja, dass sie sich irgendwas versauen dadurch, weil auch mehr Angst im Spiel ist. Das war, glaube ich, so eine Übergangsgeneration, wo sowas noch eher denkbar war. Man macht jetzt das einfach mal, weil irgendwas anderes später machen kann man eh noch oder man macht sich gar keine Gedanken drüber.
Ich kann mir vorstellen, dass heutige 17-Jährige das nicht so sehen, weil für die ist ja die Gegenwart das absolut wichtig. Also es handelt sich ja, was ich erlebt habe, das ist eine typische pubertäre Disposition und ganz viele Jugendliche wollen abhauen, landen aber nur im nächsten Nachbardorf und wir sind halt bis Italien, bis Sizilien gekommen und ich glaube, ich kenne ganz viele Jugendliche, denen einfach alles wurscht ist und die nicht auf die Ermahnungen der Eltern hören und die ihre ganzen Erfahrungen genauso selber machen müssen, wie wir auch. Es kann sein, dass die Zukunftsängste, dass damals in dieser Zeit man schon das Gefühl hatte, wie du sagst, man kann sich ausprobieren und irgendwann ergreift man dann einen Beruf. Aber es war ja bei mir auch nicht so. Ich habe, wie gesagt, ganz lange gebraucht, bis ich wieder auf eine gerade Spur gekommen bin. Und ich bin auch deswegen Künstlerin geworden, weil man dieses Narrischsein und Rumspinnen da besser ausleben kann.
Wie ist es mit deiner Tochter?
Mein Sohn.
Ah, natürlich, mit deinem Sohn.
Ja, der ist ein cooler Bursch mit Rasterlocken und ja, aber er ist ein bisschen vernünftiger als ich, was ich sehr, sehr positiv finde.
Wie hat er sich das Buch schon angesehen? Sicher hat er sich sicher angesehen oder sowas.
Ja, klar, er hat es gelesen.
Wie findet er das so?
Er fand es enorm spannend und also weil er auch meine Eltern kennt und die ganze Situation so ein bisschen im Nachhinein. Ja, er sagt, er wird nie wieder einen Comic lesen, der ihn so mitnimmt. Das kann ich mir vorstellen. Und ich habe lang dran gearbeitet und er weiß das schon ganz lang, dass ich das mache. Und ich habe immer gesagt, oh mein Gott, mir ist das so peinlich, wenn du das liest. Das ist mir so unangenehm. Und er dachte lange Zeit, dass ich kokettiere. Und dann hat er gesehen, nein.
Ja, es ist ja alles dabei. Sexploitation, Drogen, wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Glamour, oder?
Ja, ich schaue jetzt betroffen zu Boden. Pädagogisch wertvoll. Come inside where who can reach you. Lift the spell veil from your head. All the things that I could teach you. Double lives in single beds. Come on, come on, come on, come on.
Was ist denn im Nachhinein für dich das Unbegreiflichste an dieser ganzen Reise oder an dem Verhalten der beiden Freundinnen, die es ja wirklich gab?
Das Unbegreiflichste ist nach wie vor, warum meine Freundin dann, als sie heimkam, meiner Mutter erzählt hat, dass ich auf den Strich gehe und Heroin nehme, was vollkommen aus der Luft gegriffen war. Und ich verstehe nicht, warum sie das getan hat.
Hast du das jemals danach einmal mit ihr aufgeklärt?
Oder? Ich habe sie einmal getroffen, 3 Jahre später, und dann hat sie mich ganz herzlich begrüßt. Und, ja, hallo Uli, wie geht's dir? Wir hatten so eine super Zeit miteinander, gell? Und sie hat dann eine Handelsschule nachgemacht, irgendwas. Und es war nicht die Stimmung, damit man jetzt so ernsthafte Frau-zu-Frau-Gespräche führt. Und irgendwie hat die das gar nicht reflektiert. Die war einfach geistig ein bisschen minder bemittelt, offenbar.
Wird im Comic ja auch immer wieder angesprochen. Ja. Aber trotzdem hast du dich auf eine Ja, dann doch so irgendwie verquererweise auch wieder sehr, offenbar sehr eng und intim mit ihr verstanden. Ne?
Naja, ich war halt so ein Familienmensch damals. Ich komme aus einer Großfamilie und da waren immer irgendwie Freunde rundherum und man hat jetzt nicht immer geschaut, ist dieser Freund oder diese Cousine jetzt der perfekte Mensch, der zu mir passt, sondern man akzeptiert die Leute so, wie sie sind. Und das habe ich bei Edi auch gemacht, nur war das ein Fehler.
Warum? Warum
ein Fehler? Weil sie mich einfach betrog, also weil sie ihr vollkommen wurscht war, was mit mir war.
Das heißt, ihr habt seit dieser Begebung 3 Jahre später keinen Kontakt
nein,
mehr?
Oder was? Nein,
sie hat das Comic Interesse. Nie gesehen?
Nein,
weißt du nicht?
Nein, ich habe überlegt, ob ich sie anschreibe, einfach nur aus Interesse, was aus ihr geworden ist. Aber dann dachte ich, dass es nicht sein kann, dass sie mich interessiert. Und ich habe heute ein großes Problem damit, mich mit dummen Leuten zu unterhalten. Dann langweile ich mich ganz furchtbar und irgendwie, ich will nicht mehr.
Das war ein Gespräch mit Uli Lust, Comic-Autorin und Schöpferin von Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens, erschienen im Avant Verlag. Okay. Und das ist noch einmal Jill Scott Heron. New York is killing me. Diesmal nicht Palermo oder Süditalien, sondern New York.
Yeah, the don't know. But New York was killing me. Bunch of doctors come around, they don't know that New York is killing me. Yeah, well, I need to go home and take it slow down in Jackson, Tennessee. Let me tell you, city living ain't all home. It is cracked up to be. Fast city living ain't all. It is cracked up to be. Yeah, see, I need to go home and slow down in Jackson, Tennessee. Chicago, but I go home, Tennessee.